Hi, das ist Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Ferien und Urlaub, das sind für viele die schönsten Wochen des Jahres. Die einen lieben Strand- und Pauschalurlaub, andere schnüren sich lieber die Wanderschuhe zum Pilgern oder übernachten im Kloster. Spirituelle Angebote für Urlauber sind hoch im Kurs und gerade bei uns in Baden-Württemberg gibt es davon so einige. Welche das sind, darüber reden wir jetzt mit Hendrik Lohse von der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und Silke Klein, sie ist leidenschaftliche Pilgerin. Herzlich willkommen. Frau Klein, drei Pilgerwanderungen haben Sie für dieses Jahr schon geplant. Auf welche freuen Sie sich denn am meisten?
Natürlich auf alle drei. Ich darf zwei Pilgergruppen leiten. Das sind Kurzreisen und meine eigene wird sein, der Elisabeth. Das ist immer am schönsten, alleine zu gehen. Macht auch große Freude.
Sie kamen ja ziemlich zufällig zum Pilgern. Was war denn der Auslöser, weswegen Sie das allererste Mal losgegangen sind?
Das war eine Übernachtentscheidung. Ich habe mich getrennt, wohnte das erste Mal alleine. Mein Kind war bei seinem Papa und das Telefon klingelte. Und eine Freundin fragte tatsächlich, wie es mir geht. Und mir ging es wirklich sehr bescheiden. Und sie sagte, du, komm mit, morgen früh gehe ich pilgern. Wenn du möchtest, sei um 9 Uhr an dem und dem Punkt und lauf mit mir los. Und seitdem laufen wir seit 16 Jahren.
Das war eine ziemlich spontane Entscheidung.
Völlig.
Was hat Sie dazu gebracht, in dem Moment zu sagen, okay, ich komme mit?
Ich glaube tatsächlich, dass das ein Zeichen war. Ich saß alleine in dieser Wohnung, hätte die Wände anschreien können und dachte, okay, das ist ein Zeichen. Du machst dich jetzt auf den Weg, auch wenn du keine Ausrüstung hast in dem Sinne, sondern du gehst mit und du wirst aufgehoben sein. Und es war so.
Können Sie uns ein bisschen mit reinnehmen, wie es Ihnen ging in dem Moment, bevor Sie losgelaufen sind?
Ja, genau. Also die Beatrix rief ja dann an und dann war die Frage, mache ich das? Habe ich überhaupt die Ausrüstung? Habe ich überhaupt die Schuhe? Mache ich mich hier auf dem Weg jetzt, obwohl es mir so schlecht geht? Bleibe ich hier oder ist das jetzt der Moment zum Losgehen? Und das war so. Es war über Nacht die Entscheidung, morgens zum Bahnhof zu gehen, nach Rothenburg zu fahren und loszulaufen.
Woher haben Sie die Kraft genommen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie verzweifelt waren.
Ich war verzweifelt.
In diesem Moment, woher haben Sie die Kraft genommen, den Rucksack zu packen?
Das war ein Ruf. Also Beatrix hat so laut gerufen und meine innere Verzweiflung war so groß, dass ich dachte, alles ist besser, als hier zu bleiben. Mach dich auf den Weg. Und so habe ich es gemacht.
Ich kann mir vorstellen, dass da mal kurz auch so ein bisschen die Frage war, was packe ich denn jetzt in den Rucksack ein? Also das wäre zumindest meine Frage gewesen. Wie haben Sie sich dann vorbereitet? Was haben Sie in den Rucksack reingepackt
Sie
für die erste Pilgerwanderung?
Man packt bei den ersten Pilgerreisen immer viel zu viel ein. Viel zu viel. Der Rucksack war voll. Ich habe viel zu viel warme Kleidung dabei gehabt. Ich hatte von allem zu viel. Und es war ein schwerer Rucksack beim ersten Mal. Und der wird aber mit jeder Pilgerreise viel leichter. Und heute kann ich sagen, laufe ich mit ganz leichtem Gepäck.
Was nehmen Sie denn heute nicht mehr mit, was Sie früher mitgenommen haben?
Ich nehme heute nur noch eine Hose mit, nur noch zwei Paar Socken, zwei T-Shirts, ein Pullover, ein Regencape. Beim ersten Mal hatte ich 5 Pullover, 4 Hosen, 2 Paar Schuhe. Also der Rucksack war übervoll, so wie es auch war. Und ich glaube, das ist sinnbildlich für das Pilgern, dass man, wenn man losläuft, mit schwerem Gepäck losläuft und auf dem Weg immer leichter wird.
Die erste Pilgerwanderung, die ging von Rothenburg ob der Taube nach Stuttgart.
Ja.
Was ist das für eine Strecke?
Das ist eine wunderschöne Strecke. Sie laufen 80% nur im Wald. Sie haben private Unterkünfte. Also sie laufen in Rothenburg am Bahnhof los. Dann gehen sie zur Kirche, sie machen ihre Kerze an. Sie bitten um einen guten Weg. Und dann geht es eigentlich schon in den Wald. Man läuft unfassbar schöne Wege. Wir hatten im August, es war heiß, wir hatten Schattige, wir hatten Bächlein, wir konnten die Füße ins Wasser stellen. Wir haben surreal in Schwäbisch Hall in einem Krankenhaus übernachtet, völlig alleine, das geschlossen worden war, völlig crazy. Sie schlafen bei älteren Damen, übernachten da und werden da betuttelt. Ich fühlte mich einfach rundrum aufgehoben. Und dann kommen sie Richtung Backnang durch die Weinberge. Sie merken, okay, Stuttgart kommt jetzt näher. Und dann in Esslingen ist dann dieses große Ziel erreicht. Und du hast die ersten 7 Tage hinter dir und denkst, boah, das hast du geschafft, der erste Teil des Weges. Und dann bis Santiago war es gar nicht mehr weit.
Das ist um die Ecke.
Um die Ecke war das.
Wie findet man denn diese Unterkünfte? Sie haben jetzt ganz unterschiedliche Unterkünfte genannt. Wo kriegt man die her?
Wenn man auf dem Jakobsweg läuft, ist es total super. Erstens, man verläuft sich nicht. Wir laufen ohne GPS, wir laufen nur nach der Muschel. Wir haben ein kleines Büchlein dabei. Und in diesem Büchlein sind schon wenige Vorschläge. Oder Sie gucken im Internet, geben Ihre Route ein, Rothenburg bis Stuttgart. Dann kommen da Telefonnummern mit privaten Unterkünften. Meist sehr, sehr nette ältere Damen, die für Sie sorgen. Oder Familien, die Sie aufnehmen. Und da gibt es wirklich, man kann sagen, nach 20, 25 Kilometer haben Sie das nächste Bett.
Wie läuft so eine Pilgerwanderung ab? Also wie stelle ich mir so einen Tagesablauf vor?
Große Freude, wenn Sie zum Bahnhof fahren. Dann fahren Sie quasi los bis zu Ihrer Etappe. Sie können in Stuttgart einsteigen, wenn Sie das möchten. Sie können überall einsteigen. Wir nehmen uns meistens, also wenn ich mit einer Gruppe pilgern, 16 bis 20 Kilometer am Tag vor. Wenn Sie alleine pilgern, können es gerne auch mal 26 sein. Dann sind Sie aber früh morgens schon losgelaufen. Das heißt, Sie sind am frühen Nachmittag da. Dann klingeln Sie bei Ihren Gastgebern. Die öffnen Ihnen die Tür, Sie kriegen ein Zimmer, Sie kriegen ein sauberes Bett, eine Dusche und ein leckeres Abendbrot zumeist. Sie können das annehmen, Sie können auch wählen und dann haben Sie eine gute Nacht, weil Sie sind gut gelaufen, Sie sind müde und am nächsten Morgen um 7, 8 starten Sie wieder.
Können Sie sich an den Tag 1 der ersten Pilgerwanderung erinnern, also als Sie losgelaufen sind aus dieser schwierigen Situation heraus? Wissen Sie noch, was Ihnen damals durch den Kopf ging, als Sie losgegangen sind?
Ah, ich glaube schon nackte Verzweiflung damals. Das Schöne war, glaube ich, dass man auf dem Weg und vom ersten Schritt an, man ist aufgehoben, die Muschel kommt alle 500 Meter, man verliert seinen Weg nicht, man kann in die Gedankenwelt gehen, weil man auf einem sicheren Pfad ist. Es war auch auf diesen ganzen Wegen, hatte ich nie irgendwann Angst. Und die ersten Schritte sind, glaube ich, wirklich ein Losgehen. Und so war es damals auch. Es kam ein neuer Lebensabschnitt und ich musste losgehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das von oben kam. Silke, jetzt lauf mal los, das ist dein neuer Weg.
Wie haben sich denn die Gedanken im Laufe des Weges dann auch verändert? Haben sie sich verändert?
Sie verändern sich immer. Manchmal, also wenn sie im heutigen Zeit loslaufen, manchmal haben sie noch gar keinen Grund und wissen auch noch nicht, warum sie losgelaufen sind. Aber in dem Moment, wenn sie ankommen, dann wissen sie, warum sie losgelaufen sind. Also die Frage löst sich während dem Gehen. Sie kriegen eine Antwort.
Was macht das mit einem, wenn man so weit läuft, außer dass einem vermutlich die Füße ziemlich wehtun?
Ja, man hat zwischendrin mit Sicherheit oft auch keine Lust mehr. Man sitzt bestimmt an verschiedenen Bahnhöfen ganz verzweifelt und denkt, man geht zurück und dann sitzt man da. Und dann denke ich, man sitzt da eine Stunde und dann denkt man, ach komm, jetzt gehst du doch weiter, es ist dein Weg. Es macht eine ganz große Freiheit.
Würden Sie sagen, dass Sie als anderer Mensch zurückgekommen sind?
Beim ersten Mal vielleicht nicht. Beim ersten Mal würde ich sagen, waren wir Wanderer. Das haben wir ganz lange gesagt. Wir sind Fernwanderer. Und ab dem Moment, wo wir Le Puy erreicht hatten, haben wir gesagt, so jetzt sind wir Pilgerer.
Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen einem Wanderer und einem Pilger?
Also ein großer Unterschied. Wandern ist das eine. Pilgern tun sie spirituell. Wenn der Weg auf dem Jakobsweg, begegnen ihnen viele kleine Kapellen, viele Kreuze, viele Bänkchen, auf die sie anhalten können und tatsächlich sich ihre Momente suchen und ihre Antworten sich auch suchen. Das mache ich beim Wandern nicht. Wenn ich mit Freunden wandern gehe, ist das eine schöne Sache, ist eine lustige Sache. Ja. Und beim Pilgern ist es aber so, ich gehe auf mein Ziel zu und habe auch ein Ziel. Ob ich das erreiche, wie auch immer, ist die Sache. Aber ich habe einen Weg vor mir.
Herr Lohse, wie oft hören Sie Geschichten von Menschen, die nicht mehr wandern, sondern pilgern?
Das hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, die Anzahl. Ja. Also es ist tatsächlich kein Einzelfall. Es sind viele, die bewusst dann irgendwann feststellen, wandern war ich schon immer. Aber jetzt habe ich das Highlight von Pilgern für mich entdeckt. Also die Sinnsuche, die Spiritualitätssuche. Und ich glaube nicht, erst seitdem habe Kerkeling unterwegs war mit, ich bin mal kurz weg, wo bin dann mal weg, sondern tatsächlich ist das ja, eigentlich müsste man sagen, das ursprünglich von der Tourismusarbeit, ja, das allererste Reisen war ja eigentlich die Pilgerreisen, die es irgendwo gegeben hat, bevor alles Mögliche in Sachen Urlaub sich ergeben hat. Und wenn man so ins Gespräch kommt, erzählen doch einige Menschen jetzt ihre Erfahrungen, die sie mit Pilgern gemacht haben.
Sie bieten bei Kirche und Tourismus, haben Sie auch Pilgerangebote? Sind es ganz spezielle Touren oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also oft sind es spezielle Touren. Also man kann das mit katholischen Kollegen dann machen, wo man dann auch gewisse Wege läuft. Dass man da unterwegs, Martinusweg oder sowas, wo dann der Weg auch ein Stück das Ziel oder Jakobsweg, wie man es gehört hat. Aber man kann es auch ganz anders machen mit Angeboten, wo man speziell vielleicht in einer Lebenssituation unterwegs ist, sei es Pilgern für Trauernde oder auch Pilgern für Leute, die in Ruhestand gegangen sind. Also so Spezialangebote, aber auch ganz klasse, wenn man sagt, ich hätte gerne 5 Tage Pilgertour oder möchte das mal 3 Tage probieren oder Samstagspilgern. Also ganz kurze Angebote ebenso, um einfach überhaupt mal reinzukommen, dass, was heißt das, pilgernd unterwegs zu sein, was für Impulse begleiten mich da, was ist der Unterschied zu meinen normalen Wandererlebnissen.
Herr Lohse, wenn wir mal auf den größeren Zusammenhang schauen, ich würde gerne über Ihre Arbeit als Diakon für Kirche in Freizeit und Tourismus sprechen. Was sind die Aufgaben von Ihnen?
Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Also wenn ich jetzt so von der Stelle ausgehe, dann ist das, die Hauptaufgabe ist Netzwerkarbeit zwischen verschiedenen Arbeitsfeldern, sei es das Pilgern, was wir jetzt schon gehört haben, sei es aber auch das zu vernetzen, sei es Motorradfahrerarbeit, was ein Kollege betreibt in Kirchen, Freizeit und Tourismus, sei es die Arbeit mit Familienferien, Dörfern, Familienerholung, was dazugehört. Gehört ebenso auch dazu Kirchenraumpädagogik, wo Menschen lernen können, wie erschließen sich Kirchenräume, warum ist was gebaut und warum sieht das innen so aus, wie es aussieht, mit Kulturgut erklären und so weiter. Und dann aber auch alle anderen eben noch, wie die Seelsorgearbeit am Flughafen oder an der Messe. Das ist ein riesengroßes, buntes Arbeitsfeld. Und Kirche im Grünen, das darf man natürlich nicht vergessen, weil das alles das ist, wo Kirche außer vom Gott ist, stattfindet. Und das sind Punkte, wo ich als Netzwerkarbeiter da bin und sozusagen anderen Leuten grob einiges erklären kann. Wir haben noch Fachreferenten, aber es wird auch weniger werden. Aber dennoch wollen wir die Arbeitsfelder ja gut stärken und erhalten.
Es klingt nach einem riesigen Feld. Auf ein paar der Dinge gehen wir auch gleich noch ein. Wen möchten Sie denn damit erreichen? Also es klingt ja nach einem großen, bunten Strauß an Angeboten. An wen richtet sich das?
Also ich, vom Gefühl her und von dem, was unser Ziel ist, ist es tatsächlich, dass wir an einem missionarischen Arbeitsfeld sind. Ganz grob überschrieben, Gemeindeentwicklung, missionale Kirche, hört sich ziemlich steil an. Aber das Entscheidende an der Sache ist, wir wollen Menschen zwischen den einzelnen Kirchengebäuden erreichen. Also die Menschen, die auf Spurensuche sind, auf Sinnsuche sind im Leben, im Alltag. Und das gelingt ziemlich gut, weil vor Ort, wenn man von Kirche redet, hat man sofort das Gebäude vor Augen oder die Hauptamtlichen, die da arbeiten. Aber Kirche ist viel mehr in der Gesellschaft an viel mehr Orten vorhanden und verbunden. Und in dem Fall geht es, wo Menschen in Bewegung sind, ob groß, klein, alt, jung, mit Gebrechen, ohne Gebrechen, dass es Möglichkeiten gibt, wie sie auf Sinnsuche und Spiritualitätssuche sein können. Manchmal auch nach dem eigenen Hobby, ob Motorradfahren oder Wandern oder einfach, dass man irgendwo mit Familie unterwegs sein möchte. Die Vielfalt wollen wir da aufzeigen, im Grünen oder an ganz anderen Stellen.
Warum glauben Sie denn, dass kirchliche Angebote außerhalb von sakralen Räumen anders wirken?
Das müsste man wahrscheinlich manchmal noch die Leute fragen, die es bewusst annehmen. Denn uns als Kirche hat auch gelehrt, dass zum einen die Pilgerbewegung ja sehr deutlich zeigt, dass Kirche wo ganz anders sein kann als in einem Gebäude. Aber auch die letzten Jahre Tauffeste, die stattgefunden haben, die outdoor stattfanden an Fließgewässern oder an Seen oder einfach wirklich in einer grünen Wiese, im Feld oder Wald, wo Menschen einfach für sich mehr zur Ruhe kommen, wo sie sich viel wohler fühlen als manche in sakralen Gebäuden. Und das merkt man bei verschiedensten Veranstaltungen, ob da 50 Leute kommen, ob da 1000 Leute kommen, ob in einem Freilichtmuseum, ob das auf dem Hohen Neuffen ist oder sonst wo. Die Menschen kommen, weil sie sagen, das ist ein Ort, wo ich mich wohlfühle, wo ich einfach Freiheit lebe, aber auch Gott spüren kann.
Ist man in diesem Kontext, auch wenn ich jetzt gerade in so einem Urlaubskontext denke, ist man da aufnahmefähiger und offener für Kirche, für Glaube, für Spiritualität?
Bei dem einen oder anderen ist es wahrscheinlich so. Also wenn ich von mir ausgehe und auch von Menschen, mit denen man so im Gespräch ist, ist, wenn man an einen Urlaubsort geht, durchaus auch mal ein Ziel die Kirche vor Ort. Oder der Dom in der Stadt oder ein sakrales Gebäude. Das muss ja kein christliches Gebäude sein, kann auch von einer anderen Religion oder so sein, wenn man sagt, man möchte so eine orthodoxe Kirche anschauen, man möchte irgendwo dann doch mit einer Moschee oder sowas. Was ist das eigentlich? Also ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, weil es was ist, was schon ganz lange an einem anderen Ort ist, was man so noch nicht kennt und somit auch irgendwo Neugier auslöst.
Und glauben Sie, dass wir Menschen gerade so in unserer modernen Gesellschaft, die irgendwie mir sehr laut vorkommt oft, dass da wir wieder mehr nach Orten der Ruhe suchen auch?
Also definitiv. Es gibt ganz viele Argumente, die dafür sprechen, dass man in dem Alltag, der uns ja doch sehr einnimmt, auch Momente der Stille und Ruhe braucht. Manche finden die in der Natur. Wir haben viele Zeiten in den letzten Jahren erlebt, auch wenn man nochmal auf die Corona-Zeit geht, dass Menschen in der Natur, in ganz anderen Orten für sich Ruhe gefunden haben. Also nicht zu Hause in der Wohnung, auch nicht in dem festen Ort, wo man sonst immer hingegangen ist, sondern auch für sich allein unterwegs sein. Und manche genießen die Zeit der Ruhe und Stille am Meer, die anderen in den Bergen, die anderen wiederum im Wald beim Spazierengehen oder einfach als Familie auf einem Spielplatz oder wenn man mit anderen dieselbe Dinge haben, wie Motorradfahren oder Wandern, unterwegs zu sein.
Und man muss ja auch sagen, nicht alle Angebote, die Sie haben, haben mit Ruhe zu tun. Es gibt unter anderem jedes Jahr im Sommer in Goren am Bodensee eine Campingkirche. Wir haben dazu ein paar Bilder aus dem letzten Jahr mitgebracht. Erzählen Sie uns gerne mal, was ist die Campingkirche genau?
Ja, Campingkirche, wie der Name schon verrät, ist Kirche am Campingplatz oder auf dem Campingplatz. Meist geht es nicht die ganze Sommerzeit über, wenigstens die Hälfte der Sommerferienwochen, 3 Wochen oder 4 Wochen, je nachdem, wie Teams das gestalten. Und da gibt es wunderbare Angebote für Familien, wo Eltern oder Familien bewusst hinfahren und sagen, da wissen wir unsere Kinder versorgt. Die haben den ganzen Tag ein tolles Angebot, haben Begleitung, haben Musik- und Bastelangebote, wo sie echt viel Spaß haben können. Und das ist was, wo Kirche nochmal anders erlebbar ist. Nicht mit einem Sonntagsgottesdienst nur, den gibt es auch, aber meist mit einem Anspiel, mit bunter Musik, mit kindgerechten Liedern. Also Kirche da, wo man Urlaub macht, Kirche bei den Menschen.
Was glauben Sie denn, was das Besondere für die Menschen ist, die dann da auf dem Campingplatz ihr Angebot wahrnehmen?
Also man muss ehrlich sagen, ich kenne das durch verschiedenste Campingplätze, wo ich selber Predigtdienst habe. Und es gibt Familien, die ganz bewusst sagen, wir gehen nur auf einen Campingplatz, wenn zu der Zeit auch Campingkirche da ist. Weil die wissen, es gibt ein Kulturprogramm, es gibt verschiedene Bastelangebote, es gibt auch das ein oder andere, was dasselbe als Leckerei ist von Crepe oder anderen Dingen, was sich wirklich lohnt, einfach, und man sich gut aufgehoben fühlt.
Ein anderer Ort, wo Kirche draußen stattfindet, ist Kirche im Grünen. Erklären Sie mal, was stellt man sich denn da jetzt genau drunter vor?
Wie der Name schon sagt, Kirche im Grün. Das kann im Hinterhof von einem Pfarrhaus sein oder von einer Kirche, was auch im Grünen ist, also nicht im Gebäude. Aber auch viel mehr noch, dass Kirche mitten im Wald stattfinden kann, dass Kirche irgendwo an einem historischen Ort, an einem Gebäude stattfinden kann. Also an für sich Kirche zwischen den festen Kirchengebäuden. Draußen in der frischen Luft, in der Natur, da wo man sich einfach auch wohlfühlt, wo man picknicken kann, sich auch mal einfach ins Grüne setzen kann.
Und das ist dann ein Gottesdienst oder was passiert da?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt Gottesdienstformen, fast klassisch wie in der Kirche, halt ohne Orgel, logisch, die baut man da ja nicht aus. Aber mit anderer Musik, mit anderen Möglichkeiten, Posaunenchor, die ganz gern gehört werden, sei es aber auch mit anderen Events und Möglichkeiten von gemeinsamen Grillzeiten danach, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann.
Warum kommt das an bei den Menschen?
Bei den Leuten, die ich jetzt zum Beispiel aus dem Freilichtmuseum in Beuren, wenn ich da auf die Familien zurückkomme, die kommen dahin, weil sie sagen, das ist ein Ort, wo ich unserem Kind was zeigen kann, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns hinsetzen können, wo wir einfach willkommen sind und nichts irgendwie mitbringen müssen. Wir können einfach nur da sein, so wie wir sind.
Im Januar ist in Stuttgart immer die CMT, das ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Sie sind dort auch immer mit einem Stand vertreten. Auch hier haben wir ein paar Bilder mitgebracht. Warum ist es für Sie denn wichtig, dort dabei zu sein?
Weil die CMT ist ein Ort, wo, ja, man muss sagen, die weltweit größte Tourismusmesse für Besucher und Besucherinnen, nicht für die Touristiker selbst, mit 240.000 bis 270.000 Menschen, die in 10 Tagen dort lang gehen und sich Angebote holen. Wir als Kirche haben viele Möglichkeiten, die wir ja auch im touristischen Bereich haben. Und unser Standthema Innehalten, was die letzten 2 Jahre schon gewesen ist, lockt Menschen hin, um wirklich innezuhalten, zu schauen, wo gibt es Einkehrorte, wo gibt es Orte, wo ich hingehen kann mit meinem Leben im Blick auch auf Beeinträchtigungen, im Blick auf das, was möglich ist an Angeboten, sei es draußen, drinnen und wo eigentlich und wie sich das auf Württemberg verteilt, das findet man bei uns am Stand.
Frau Klein, Sie waren auch auf der CMT mit dabei und da informieren Sie die Gäste über das Pilgern. Mit welchen Fragen kommen die Leute denn auf Sie zu?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die kommen dann wirklich rein und fragen, wo kann ich denn das machen? Und die Antwort ist, das können Sie von der Haustür an machen. Es gibt tatsächlich so viele Wege mittlerweile, die die Diözese und die verschiedenen Kirchen anbieten. Man kann immer von der Haustür an starten. Man kann da klein beginnen mit dem Nachmittag oder man beginnt eine 2-Tagestour. Man muss mutig sein, muss die Menschen auf den Weg schicken.
Wenn Sie jetzt jemand fragt, warum sollte ich denn ausgerechnet pilgern gehen? Was ist Ihre Antwort?
Wenn du mal zu dir kommen willst und wenn du mal in die Ruhe gehen willst, dann geh mal pilgern und probier das für dich aus. Nimm einen kurzen Weg. Ich sage jetzt mal, starte in Rottenburg, Lauf 16 Kilometer bis zur Liebfrauenhöhe, da kommt das erste Kloster. Und auf diesem Weg passiert schon so viel mit dir, dass ich glaube, dass der Mensch das spürt und dann auch weitergehen möchte. Und viele sagen, ich kann das nicht. Und dann sage ich, doch, sie können das. Sie können einfach loslaufen, alleine oder mit einer besten Freundin.
Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mit dem Pilgern anfangen, haben Sie da drei ganz kurze Tipps? Auf was muss ich da achten bei der ersten Tour?
Auf jeden Fall ganz wenig Gepäck. Nimm so wenig wie möglich mit. Reduziere, also ich sage 6 bis 8 Kilo. Guck, dass du ein gutes Vespa dabei hast, dass du was zu trinken dabei hast, dass du dir sicher bist, wo du läufst vom Weg, dass du deine innere Sicherheit hast. Ich würde den Jakobsweg vorschlagen. Und such dir beim ersten, dass die Übernachtung steht, dass du weißt, du wirst willkommen an dem Abend und dass du weißt, du wirst morgens wieder auf den Weg geschickt. Guck, dass deine Sicherheit stimmt und dass es für dich stimmt.
Sie waren jetzt schon so oft Pilgern. Was begeistert Sie an dieser Art des draußen Unterwegsseins?
Die unglaubliche Freiheit, dass man mit ganz wenig bis gar nichts zurechtkommt. Dass man das, was man auf dem Rücken trägt, über 3-4 Wochen bei sich hat und das genügt. Dass man ein Baguette hat und einen Apfel und einen Zuruf von einem Garten, der einem ein Gebet mit auf den Weg gibt. Es ist so viel und die Sicherheit. Also ich finde, dass man jeden Abend genau weiß, du bist auf dem Weg, du bist willkommen.
Ist das auch ein bewusster Abstand von dem zu viel, was wir im Alltag
haben? Das glaube ich bestimmt. Ich glaube bestimmt, dass dieses Pilgern anders ist als das Wandern und dass man bewusst sagt, ich schränke mich jetzt ein. Ich überlege wirklich, was nehme ich mit und brauche ich diesen ganzen Krimskrams überhaupt?
Sie haben sich ja zur Pilgerbegleiterin ausbilden lassen. Was bedeutet das?
Auf der CMT kamen 2 Kollegen, katholisch wie evangelisch, auf mich zu und haben gesagt, Mensch, du pilgerst so viel, mach doch die Pilgerbegleitung. Und die haben mich mitgerissen und dann habe ich 2016 die Pilgerbegleitungsausbildung gemacht. Das geht über verschiedene Module. Du lernst mit den Menschen umgehen, den Weg zu beschreiben. Du lernst Sicherheit, also ganz, ganz viele Sachen, auch spiritueller Art. Und dann war die Frage, mache ich das? Und dann durfte ich 16 Menschen begleiten auf 4 Nächte im Kloster. Wir sind von Rot an der Rot gelaufen bis nach Biberach und es war einfach eine tolle Sache. Da kommt natürlich auch das Singen, da kommt die Gemeinsamkeit, da kommt das gemeinsame Festspannen, das Teilen. Also da kommen ganz viele Aspekte des Pilgerns zusammen in einer Gruppe.
Bei so einer ersten Reise, ist so eine Gruppenreise besser oder gehe ich lieber alleine los?
Also ganz viele sind in der Gruppe gestartet mit mir und du merkst eigentlich nach einem Tag, boah, die wäre auch gut alleine aufgehoben. Und am Ende von so einer Kurzreise sage ich, Mensch, mach dich auf den Weg. Du kannst das, bin ich mir sicher. Versuch vielleicht noch jemand beim ersten Mal mitzunehmen, aber du bist jemand, der auch gut alleine gehen kann.
Welche der Routen, die Sie gelaufen sind, welche hat Sie denn da am meisten berührt?
Mein persönlicher Weg war nach Le Puy. Also tatsächlich dieser Weg über die Vogesen, also von, sie laufen dann durchs Elsass, Vogesen und kommen auf Le Puy und sehen diese Kirche. Und das war mein Santiago. Also sage ich, ich hätte nicht weiterlaufen müssen. Mein Ziel war damals diese Kirche, dieses Ankommen und zu merken nach, das war 4 Jahre, sind wir gelaufen bis dahin. Jetzt bin ich angekommen und jetzt bin ich eine Pilgerin.
Jetzt um Ostern rum, es ist Frühjahr, beginnt wieder die Pilgerzeit. Welche Route hier im Ländle empfehlen Sie ganz besonders um diese Zeit?
Jetzt sage ich mal, alle sind natürlich wunderschön. Das ist so, aber wenn man jetzt Ende April, Mai startet, ist der Bodensee ein traumhaftes Gebiet. Sie haben so viele Wege, ob den Jakobsweg, die Ulrikanisch, den Martinusweg. Sie sind auf so sicheren Fahrten, die Natur explodiert. Sie sind mit sich eins in diesem Grünland. Laufen Sie los, jetzt ist der richtige Moment.
Herr Lohse, welche Ihre Angebote sind denn jetzt gerade um die Osterzeit interessant?
Was sehr beeindruckend sind natürlich die Angebote auch im Grün, sei es die Freiluftgottesdienste, die stattfinden, aber auch die ganzen Osterwege, die es teilweise gibt, die dann über eine Woche, anderthalb Wochen da sind, wo Menschen die Wege abgehen können, Stationstafeln sehen, verschiedene Dinge erkennen können, was heißt denn Ostern, was bedeutet Ostern, wie ist es entstanden und welche Geschichte steckt eigentlich dahinter. Da gibt es ganz viel zu entdecken. Und ich sage mal auch, Nationalpark Schwarzwald, wo wir als Kirche auch vertreten sind, das lohnt sich wirklich auch mal so eine spirituelle Wanderung durch den Schwarzwald zu wagen im Nationalpark oder auch Waldbad mal anzugehen, da wo man wirklich sich jetzt Natur wohlfühlen kann und einfach mal das Innere zur Ruhe kommen lassen kann, was der eigenen Seele gut tut, um Energie aufzutanken.
Wo finden wir denn die Osterwege?
Da gibt es verschiedene Sachen. Man muss noch im Netz so ein Stück sich schon durchsuchen. Also über Kirche im Grün auf der Homepage wird man das ein oder andere auch finden können und sehen können. Grafenberg hat einen wunderschönen Osterweg, auch immer in der Nähe von Metzingen, wo es sich auch lohnt, wo viele Familien sehr, sehr positiv davon berichten. Aber man kann, glaube ich, auch in der Tageszeitung nachschauen, weil es gibt viel mehr, als irgendwie da jetzt offiziell bekannt sind. Da haben viele in den letzten Jahren tatsächlich Ideen entdeckt, wo sie Familien erreichen können damit.
Wenn wir jetzt noch ein Stück weiter blicken in den Sommer hinein. Welche Angebote haben Sie da dieses Jahr, die Sie ganz besonders empfehlen würden?
Also das, was reizvoll ist, ist natürlich immer die Campingkirche. Das kann man nur so empfehlen. Es gibt verschiedene Freilichtgottesdienste auch, die auf Burgen sind oder Burgruinen oder Bergen. Da, glaube ich, muss ich in der Gegend mal ein klein Stück kundig machen, was da alles möglich ist. Aber natürlich auch von Mitte April an, dann wieder bis Oktober, die Landesgartenschau in Ellwang, wo auch Kirche entdeckbar ist. Mehr verrate ich dazu nicht. Da lade ich nur ein, wirklich solche Wege mal aufzusuchen, da hinzugehen. Weil das lohnt sich schon, Kirche an anderen Orten mal zu erleben und wahrzunehmen.
Ganz so versteckt machen wir es aber nicht. Wir blenden gerne für Sie nochmal ein, wo Sie die ganzen Angebote finden können. Ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Lohse, und ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Klein, fürs Dasein. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und einen guten Start ins Frühjahr und dann auch in den Sommer.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.